Ich lese das Evangelium aus Matthäus. Als aber Jesus in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes geboren war, siehe, da kamen Magier von Osten nach Jerusalem, die sagten: Wo ist der Judenkönig, der geboren wurde? Wir haben nämlich seinen Stern beim Aufgehen gesehen und kamen, um ihn zu huldigen. Als der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes und wollte von ihnen in Erfahrung bringen, wo der Messias geboren werde. Sie aber sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa. So ist nämlich durch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Judas, keineswegs bist die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Da rief Herodes heimlich die Magier herbei und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeitdauer der Sternerscheinung und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Geht fort und forscht genau nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und ihm huldigen kann. Nachdem sie das aber vom König gehört hatten, zogen sie weg. Und siehe, der Stern, den sie beim Aufgehen gesehen hatten, zog ihnen voran, bis er ankam und über den Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, freuten sie sich mächtig. Und als sie ins Haus kamen, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder, huldigten ihm und öffneten ihre Schatzkästen und brachten ihm Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und weil sie im Traum die göttliche Weisung erhielten, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg in ihr Land zurück.
Ja, hallo, ich bin Benjamin und wir wollen uns jetzt diesen Text ein bisschen genauer anschauen. Ich bin heute auch ein bisschen mehr aufgeregt, weil ich mal ein neues Format versuche. Sonst habe ich mehr immer vorher ausformuliert, heute sind es mehr Stichpunkte. Also ich hoffe, ich werde nicht zwischendurch total abbrechen müssen. Aber genau, ist ein Schritt, mal ein bisschen effektiver zu werden in dem. Und wir haben heute einen Text, keine Angst, wir feiern nicht nochmal neue Weihnachten. Ich weiß, das ist schon etwas zurück. Und auch der 6. Januar, der ist auch schon etwas zurück. Aber wir haben heute einen besonderen Text. Und der ging mir über Weihnachten und schon vor Weihnachten immer wieder so ein bisschen im Kopf herum und mich beschäftigt. Und heute wollte ich einfach nochmal das alles rauslassen und mit euch darüber sprechen. Weil ich finde, es ist ein sehr toller Text, sehr faszinierender Text und eigentlich auch ein bisschen ein sagenumwobener Text. Also man kennt den Text irgendwie immer ein bisschen oberflächlich, aber hier steht zum Beispiel nichts von drei Königen in dem Text und hier steht auch nichts von Kaspar, Melchior und Balthasar in dem Text und hier steht auch nichts davon, dass da einer von den dreien ein stark pigmentierter ist und so weiter. Und ich wollte einfach gerne den Text mal ein bisschen näher anschauen, weil er eigentlich sehr faszinierend ist. Sehr besonders, ein bisschen mehr unter die Oberfläche zu schauen. Auch so Dinge wie, was bedeutet das denn in den Tagen Herodes? Ja, man denkt, das ist ein König, aber was ist denn das für ein Typ? Und was sind denn das? Ja, was sind denn diese Sterndeuter? Was sind das Magier? Sind das Könige? Sind das Weise? Und so weiter. Also ein ganz spannender Text. Und also einmal natürlich geschichtlich und um sich da ein bisschen mehr das vergegenwärtigen zu können, was da passiert ist. Aber ich finde, es ist auch ein sehr besonderer Text, weil er nimmt uns ein bisschen mit hinein in das damals, wo Leute direkt mit der Geburt Jesus, mit Gott kommt in diese Welt, Gott kommt uns ganz nahe, direkt konfrontiert sind. Und daran, wie diese Leute agieren, kann man auch ein bisschen sehen, was denn so verschiedene Umgehensweisen mit diesem Gott sind. Also man kann exemplarisch an diesen Leuten, die hier interagieren, sehr viel darüber lernen, auch über sich selbst. Dazu aber dann später mehr. Ich würde jetzt mal einsteigen mit dem Stern über Bethlehem. Also man muss erst mal anfangs sagen, die Leute in der damaligen Zeit waren sehr sterngläubig, tatsächlich. Das heißt, die alten Religionen, Zeus, Jupiter, Shin und so weiter und alles, was da auf dem Olymp stand, das war ja ein bisschen über der Zeit. Das hatte nicht mehr so eine große Bedeutung, vielleicht noch so ein bisschen in konservativen Kreisen, aber eigentlich war die Mehrheit damals sterngläubig. Das heißt, es gab einen allgemeinen Schicksalsglaube und man war aber davon überzeugt, dass das Universum und alles natürlich miteinander verbunden ist und man an den Sternen, an verschiedenen Konstellationen und so weiter, man erkennen konnte, was in Zukunft passieren konnte oder wie ich mein Schicksal vielleicht beeinflussen kann, indem ich auf das höre, was die Sterne sagen. Und damals war die Astronomie, ja, also das, was die Gesetzlichkeiten der Sterne und die Astrologie, also das, was die Sterne sagen, ja, Logos ist das Wort, also was die Sterne sagen, das war damals miteinander verwoben und da gab es halt Sternenforscher. Und die haben natürlich täglich den Sternen betrachtet und man muss auch sagen, dass damals die Leute schon unglaublich hoch entwickelt waren, also gerade da im Orient und in diesem Bereich, wo diese Sternforscher herkommen. Die hatten ein unglaubliches Wissen in Mathematik und konnten natürlich sehr genau auch die Sternbahnen schon berechnen und haben sich sehr detailliert mit dem Himmel und den Sternen beschäftigt. Und es waren also, diese Sterndeuter waren hoch ausgebildete Wissenschaftler, unglaublich kluge Leute, die den Sternenhimmel entschlüsseln konnten. Da gab es auch so verschiedene Sprachen, da will ich vielleicht noch was dazu jetzt sagen. Aber diese Leute haben auch eine Art priesterliche Funktion gehabt, denn sie haben quasi zwischen dem Göttlichen, ja, also Sternenhimmel und so weiter, oder dem Unsichtbaren und dem Irdischen vermittelt. Das heißt, das, was früher vielleicht die Priester auch am Königshof waren oder vielleicht im religiösen Sinne, das waren dann eher so die Sterndeuter, die konnten halt, das waren auch die Berater des Königs, ja. Deswegen sagt man vielleicht, das sind hier die drei Könige, aber das waren königlich angestellte Leute. Also die haben an den Sternen ablesen können, was der König als nächstes tun muss, ob er den Krieg führen kann, wie er den führen muss, wie er seine Macht sichern kann, wen er vielleicht mal wieder umbringen muss und so weiter. Das mal ein bisschen zum Rahmen. Also das, was die Sterne gesagt haben, war sehr wichtig. Und dann, das, was hier, man fragt sich ja, was ist hier passiert? Ja, wie bewegt sich so ein Stern? Also ist das wirklich so ein Stern, der oben am Dach von der Krippe, von dem Krippenhaus angeklebt ist, so wenn man irgendwie so von so kleinen Krippen oder vom Krippenspiel so sich das vorstellt, oder ist das ein Komet, der irgendwie da am Horizont so lang zieht und dem rennen die schnell hinterher, die Sterndeuter, oder ist es irgendwie ein Stern, ja? Und das, was da passiert ist, also da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, also es ist gar nicht so unplausibel, dass da ein besonderes Sternphänomen passiert ist. Und zwar ist um die Zeit der Geburt Jesu herum, jetzt kommt's, eine dreifache Jupiter-Saturn-Konjunktion im Sternbild der Fische passiert. Also das heißt, es gibt ja feste Sterne und Sterne, die sich bewegen und die Bahnen, irgendwann kann es mal passieren, dass die sich kreuzen und dass Jupiter und Saturn sich kreuzen. Das scheint damals passiert zu sein und dann sieht es aus wie ein Stern. Also es ist ein besonders heller Stern, ein besonderes Phänomen. Und das kommt auch nicht so oft vor, also das ist jetzt, glaube ich, 1940 das letzte Mal vorgekommen und davor irgendwann 13. bis 14. Jahrhundert, also es ist wirklich schon sehr außergewöhnlich. Und dreifach heißt, dass es dreimal innerhalb eines Jahres vorgekommen ist, also irgendwie im Frühjahr, Sommer und im Herbst. Und also das kann man heute auch alles fast ja ziemlich genau zurückberechnen, dass es sowas gegeben hat. Und das hat auch immer so ungefähr anderthalb Monate gedauert. Und dann, ich muss nur mal da ein bisschen ausholen, weil es war wirklich ein sehr herausragendes Ereignis. Diese dreimal wiederholt, dass die Sterne sich treffen, das ist Ja, wenn man sich den im Sternbild der Fische passiert, ne? Also wenn man sich so die Sterne anguckt, kann man die ja so verbinden, dann hat man verschiedene Sternbilder und die haben sich immer genau da getroffen, wo das Sternbild der Fische ist. Also es ist unglaublich selten, unglaublich außergewöhnlich und das haben die Leute damals schon auch verstanden, ja, auch die Sterndeuter, und das wurde in allen Metropolen diskutiert, schon seit Jahrzehnten. Und man hat versucht herauszufinden, was sagen uns die Sterne damit? Und jetzt werden wir gleich noch mehr verstehen, warum die Sterndeuter bei Herodes auf der Matte stehen. Denn es gab so allgemeingültige Interpretationen, nämlich dass der Jupiter war der Stern für einen König, ja, wir merken uns König, der Saturn war der Stern der Juden, ja, da kommt auch im Amos-Buch vor, Kenosch heißt er da. Und das heißt, also irgendwas mit einem König und mit einem Juden, und das Sternbild der Fische stand für die Endzeit, also die Zeit der letzten Dinge. Und dass der Stern aufgeht, ja, also oft wird gesagt im Osten, der Stern im Osten, das heißt aber eigentlich, wenn es mit einem Stern verbunden ist, das Wort heißt, der Stern geht auf, also er erscheint das erste Mal. Weil wenn die Leute aus dem Osten in Richtung Osten gehen, weil der Stern im Osten ist, dann kommen sie nicht nach Jerusalem. Deswegen heißt das eigentlich, der Stern geht auf, er erscheint. Das heißt, ein König der Endzeit ist geboren bei den Juden. Ja, also, und die Leute haben das als eine Autorität gesehen, weil die Sterne waren eine Autorität. Also nur um mal uns ein bisschen reinzunehmen, was das gesagt hatte in dem Orientraum. Bei den Juden ist es nicht so angekommen, weil die waren bewusst nicht sterngläubig. Die hatten immer in ihrer Religion sich sehr stark abgegrenzt von den anderen. Ja, die hatten nur einen Gott, die haben sich auch keine Bilder gemacht, keine Statuen und so weiter. Und Sterngläubigkeit war auch nicht. Also ich glaube, wenn ein Jude da bei einem Sternendeuter in die Lehre ging, das hätte Todesstrafe mit sich ausführen. Also sie haben sich sehr bewusst davon abgegrenzt. Deswegen an der Krippe durch den Stern ist auch kein jemand aus dem Volk Israel hingekommen, sehr bewusst. Gut, das mal ein bisschen zum Vorwort und dann kommen wir zu, es war in den Tagen des Herodes, also zur Geschichte. Und für den Leser war klar, was das für Tage waren, ja, für uns vielleicht noch nicht, deswegen muss man da noch ein bisschen nachbohren. Da kommen auf einmal Erinnerungen hoch, ganz typische. Und man muss sagen, der Herodes war der König der Juden. Und ja, es war ein besonders, besonders grausamer König auch. Ja, wir kennen den ja von dem Kindermord auch später. Und er stand immer ein bisschen in der Spannung zwischen Rom und dem Land Israel. Also das heißt, er war quasi der Vertreter des Römischen Reiches im Land Israel. Er war selber kein Jude, musste aber das jüdische Volk repräsentieren und musste aber auch beim Kaiser immer Report ableisten. Und wenn der Kaiser nicht zufrieden war mit seiner Regierung, nämlich mit dem, dass das jüdische Volk das tut, was denn für Rom gut ist, dann hätte er auch sehr schnell seine Herrschaft da abgeben können. Und er brauchte aber auch die Unterstützung der Römer. Ja, und er war selber kein Jude, ja, also jetzt mal nochmal, das bedeutet, er war eigentlich nicht wirklich akzeptiert als König im Volk, ja, weil erstens mal Fremdherrschaft, ja, also ein abergläubische, also das Volk Israel wollte sich eigentlich nur von ihrem Gott regieren lassen und wenn dann vielleicht von einem Repräsentant, das heißt also einer aus dem Volk, der König, zum König ernannt ist, aber nicht einer, nicht ein Fremder. Und dann gab es dieses Hasmonäische, das waren die Hasmonäer, das waren so die vorherige Königsdynastie, die wurde abgesetzt, als die Römer das übernommen hatten und immer noch waren die aber sehr präsent im Volk. Die haben den Hohen Rat gefüllt und die waren hatten noch sehr viel Einfluss, die hatten sogar auch Beziehungen zu Kleopatra, nach Ägypten und so weiter. Und das war immer so ein bisschen der ständige Kampf. Als Herodes dann, übrigens kleiner Funfact, der Vater von Herodes wurde dann zum König eingesetzt. Ja, der hat erst am jüdischen Königshof gearbeitet, als die Römer kamen, platt gemacht haben, hat der sich sehr schnell umgeschwenkt und ist dann quasi, als hat gesagt, Römer, ich mache den neuen König. Und das kam natürlich auch nicht so gut an im Volk. Jedenfalls wurde der dann auch umgebracht. Und jetzt der Sohn Herodes, also der Herodes, worüber wir im Text reden, der musste fliehen. Und der Funfact daran ist, er musste nach Ägypten fliehen, wie er ja später dann auch Jesus und Josef und Maria, die mussten auch nach Ägypten fliehen. Also der hat das schon mal selber erlebt. Jedenfalls, irgendwann ist er dann auch selber König geworden, dieser Herodes. Und er hat wirklich sehr viele Leute, alle seine Gegner ausgeräumt. Ja? Also in diesem, das höchste Gremium der Selbstverwalteten, also da, wo sich die Juden noch selbst verwalten konnten, war der Hohe Rat. Ja? Das war so der religiöse Ausschuss quasi. Und da hat er von den 71 Leuten erstmal 45 umbringen lassen, um quasi seine Mehrheitsrechte, Anteile hinzubringen. Und er hatte auch so ganz viele Festungen und eine Securitas, also eine Geheimpolizei errichtet. Er hat zum Beispiel auch neben dem Tempel eine Festung errichtet, wo er quasi in den Tempel reinschauen konnte, ja, weil das war für ihn nicht so richtig zugänglich. Und aber um das zu kontrollieren, hat er da so eine Festung, die Antonia, die war ein bisschen höher. Und für ihn war es ganz klar, er musste alle römerfeindlichen Tendenzen auslöschen, weil er brauchte Rom, er brauchte ein starkes Rom, sonst hätte er da nicht König sein können. Das heißt, der jüdische Nationalismus, also dass die Juden wieder selbst verwaltet, ihren eigenen König haben und die Messias-Hoffnung, das war dem ganz zuwider. Genau, also er hatte immer diesen Konflikt auch mit den Hasmonäern und das ist nochmal eine ganz interessante Geschichte, was so ein bisschen zeigt, was das für ein Typ ist. Er hatte sich dann nämlich, so wie es das Leben so möchte, in eine Hasmonäerin verliebt. Also er hatte so, glaube ich, vier bis sieben Frauen, man weiß nicht genau, alle nacheinander. Eine davon war diese Hasmonäerin, also aus der gehassten, also aus der verfeindeten anderen Fraktion. Also sie war eine Jüdin und sie hieß Marianne. Ja, das war, also diese Geschichte wurde dann auch zu Soapstoff und in Büchern verarbeitet. Sie waren sehr verliebt und sie heirateten dann auch und es war wahrscheinlich auch wohl seine glücklichste Beziehung. Also die hatte er wirklich richtig geliebt. Also sonst hätte er wahrscheinlich auch nicht aus der verfeindeten Fraktion eine Frau genommen. Aber das war auch alles sehr glücklich und nach einer Zeit schlug es dann um in Hass und Abneigung von Mariannes Seite. Und die Atmosphäre vergiftete sich und so weiter. Jedenfalls wurde ihm dann eine verleumderische, also eine Beziehung nachgesagt. Ja, das war auch eine Verleumdung sicherlich. Und er selber ließ diese Marianne dann umbringen. Also stellt euch vor, er hat seine große Liebe umbringen lassen. Also so fertig war der und so machtbesessen. Und er wurde dann noch psychisch unstabiler und dann sollte es wieder einen Staatsstreich geben und so weiter. Und dann ließ er auch wieder alle umbringen. Und irgendwann hat er gemerkt, dass die gemeinsamen Kinder mit dieser Marianne, was ja eine Jüdin war, ja, alle Kinder einer jüdischen Frau, einer jüdischen Mutter, sind auch echte Juden. Und er hat gemerkt, oh, meine Kinder können mir gefährlich werden, weil die werden wahrscheinlich als König von dem Volk Israel akzeptiert. Also, ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Die hat er auch noch umbringen lassen. Also, ihr merkt schon, das ist ein sehr despotischer, also jeden Gegner räumt er aus und lässt ihn gleich hinrichten. Und dann nochmal so ungefähr 7 vor Christus, also er war schon wirklich schwer angeschlagen, alter Mann, voller Misstrauen, hat er nochmal die jüdische Bevölkerung dazu aufgerufen, ihm einen Treueeid zu schwören. Also Herodes treu zu sein für immer. Und das haben natürlich die Pharisäer und die viele Juden abgelehnt, aus Glaubensgründen, weil sie nur Gott gegenüber treu sein konnten und man nicht schwören sollte. Und natürlich hat er auch nochmal einige tausend hingerichtet, teilweise auch kreuzigen lassen. Also es lag ein Leichengeruch über seiner Geschichte. Und in diesen Tagen kommen plötzlich, ausländisch gekleidete Leute aus dem Osten, lassen sich bei Herodes melden und sie stellen eine Frage, die hätte sich niemand getraut, auch in einem Hinterhof, nur hinter vorgehaltener Hand zu flüstern. Nämlich sie fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Aufgang gesehen, also er muss gerade geboren sein. Und jetzt verstehen wir auch, warum da steht, da erschrak Herodes, ja, und ganz Jerusalem erschrak mit ihm mit. Also jeder wusste, das ist die wundeste Stelle von diesem Herodes, dass er seine Macht in Frage stand. Und wenn das irgendwie in ihm Probleme gibt, dann eskaliert es wieder und er lässt viele Tausende umbringen. Und warum erschrickt er? Natürlich, weil es seine größte, er hatte Angst, dass er nicht mehr König sein konnte, aber er war selber auch sterngläubig sicherlich. Das heißt, wenn da Sternforscher 1300 Kilometer kommen, dann haben die schon ihre Gründe, warum sie nach einem neugeborenen König suchen. Also diese Leute sind für ihn eine Autorität. Das heißt, er erschrickt gleich nochmal mehr, weil er natürlich glaubte, ja, da muss irgendwas dran sein. Okay, dann kurz diese Sternforscher. Wie schon gesagt, das ist totale Elite, also waren in der Antike hochgeachtet, Wissenschaftler, Weisheitslehrer, hatten eine priesterliche Funktion und kam aus dem Volk der Pater. Das war also das einzige Großreich außerhalb von Rom, es war so östlich davon, das war das, was früher so Babylon und so weiter waren. Und sie hatten auch eine bestimmte Messias-Hoffnung, nämlich sie waren aus einer bestimmten Richtung der Zarathustra-Religion, also bei den Patern gab es da noch, die gibt es eigentlich heute noch, die Zarathustra, also manche haben sogar Leute, ich habe leider noch niemand davon kennengelernt, das ist eine sehr kleine Religion, aber zumindest damals, bei den Patern hatte es auch nochmal eine gewisse Nuance. Aber also das waren auch irgendwie religiöse Leute. Und das war auch ein sehr, ganz kurz ein bisschen was zu diesen Zarathustra-Patern. Also sie hatten auch einen sehr betonten Schicksalsglaube. Und für sie war sehr wichtig das Urphänomen des Lichts. Ja? Also es gab diesen Ahura Mazda, der Lichtgott. Und der hat immer wieder gekämpft gegen das Dunkle, ja. Er musste immer wieder kämpfen und man hatte gehofft, dass quasi immer wieder das Licht gewinnt. Also man hat das Licht auch ethisch verstanden. Es war aber nicht so ganz klar, ob jetzt das Dunkle oder das, was jetzt gewinnt, das Licht oder das Dunkle. Also ein bisschen anders als vielleicht im Judentum oder im Christentum, wo der Gott nur das zulassen hat, gibt es auch diesen Gegenspieler, Satan, aber nicht in dem Sinne, dass Gott es nicht letztlich doch unter Kontrolle hat. Also da gibt es auch viele Diskussionen, aber das war damals noch ein bisschen, in dieser Zarathustra ist das noch ein bisschen anders, vielleicht nicht so fatalistisch, sondern mehr im Sinne von, wenn das Böse bekämpft werden soll, dann musst du daran mitwirken, ganz aktiv, ja. Und das ist auch so, ein sehr wichtiger Teil, dass quasi dieser Lichtgott, auf den hat man auch gewartet. Ja? Man hatte auch so eine Vorstellung, dass ein guter Herrscher, das Gold, der Paläste und so weiter, das hat auch alles, was der Lichtgott gerne mochte natürlich, etwas Faszinierendes. Und man hatte die Vorstellung, dass quasi dieser Lichtgott von oben her diese Welt heilt. Das heißt, durch einen gut eingesetzten Herrscher. In der Endzeit wird durch einen guten Herrscher, eine messianische Gestalt, Frieden hergestellt. Das heißt, es ist ein bisschen strukturähnlich mit dem jüdischen Glauben. Man hatte da auch einen Messias erwartet. Und deswegen ist es gar nicht so unplausibel, dass da diese Leute bei Herodes vor der Tür stehen und nach dem neugeborenen König suchen. Ja. Der Herodes war natürlich total perplex, weil er hat ja sein Land ganz gut kontrolliert. Also von dem neugeborenen Hasmonäa wusste er jetzt nichts. Und er steht natürlich auch vor einem Rätsel. Ja, aber der hatte auch das Bibbern natürlich, der Herodes, weil wenn da Leute kommen, irgendwas muss da dran sein. Und was er jetzt tut, es kommt zu einem biblischen Gutachten. Also er lässt die Hohepriester und die ja, alle Theologen, jüdischen Theologen, ein, also die hohen, die noch übrig geblieben sind, einberufen und fragt sie, gibt es denn bei euch so eine Stelle über den Messias? Und wenn war, ja, wo soll er geboren werden? Ja, und Schnips, ja, Micha 5, Vers 1, fällt ihnen so ein, die kennen ja die Schrift in- und auswendig, ja, da wissen sofort, ja, Bethlehem. Ist auch sehr interessant, weil Bethlehem ist wirklich 8 Kilometer vor Jerusalem. Also wenn doch schon einer, ein König geboren wird, ist das, und er wird dann in Bethlehem geboren, ist eine Ohrfeige für Jerusalem. Ja, kannst ja gleich nach Jerusalem gehen, warum Bethlehem? Gottes Wege sind halt doch anders. Ja, jetzt wird die Sache geistlich wichtig. Da kommen diese Leute mit einem starken Verlangen, diese Sterndeuter, und sie sind jetzt auf einmal festgesetzt. Ja? Sie kommen nicht mehr weiter. Der Stern hat sie da hingebracht und sie sind total verwundert. Sie denken wahrscheinlich, was ist denn das für ein König? Der hat keine Ahnung über sein Land und er weiß nicht, wo der neugeborene König geboren ist. Der muss doch hier im Palast sein. Ja? Also der Lichtgott mag Paläste und setzt die richtigen Könige ein und so weiter. Die haben wahrscheinlich gedacht, was ist das für ein Dilettant, dieser Herodes? Der weiß nicht Bescheid, was ist jetzt los? Und sie sind kurz neben Bethlehem. Sehr interessant, weil es braucht diese extra Offenbarung der Schrift, damit sie diesen entscheidenden Schritt zu diesem Gott machen können, nämlich diese 8 Kilometer weiterlaufen. Auch sehr interessante Beobachtung. Okay, jetzt kommen wir ein bisschen von der äußeren Ebene, von all dem, was passiert, hin zur, ich sag mal, zur inneren Dimension. Also auch zu der Frage, was passiert mit den Leuten, wie ticken die, ja, was passiert, wenn Gott dem Menschen ernsthaft nahe kommt? Also nicht nur so ein bisschen drüber reden, sondern wenn man merkt, jetzt wird's ernst. Jetzt muss ich mich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen. Und wir können daran sehr viel lernen, meiner Meinung nach. Also, wir haben ja hier quasi in dieser Konstellation 3 Typen. Ja, es gibt diesen Herodes, es gibt diese Schriftgelehrten, also die Religiösen, und es gibt diese Sterndeuter. Also erstmal Herodes, der war ein Tyrann, haben wir ja schon uns angeguckt, und er hatte wirklich auch viel zu verlieren. Gott kommt jetzt nahe, der Messias ist geboren, Gott kommt in die Welt, das ist ja was der Advent ist. Und ja, was dieser Herodes letztlich ausdrückt, ist irgendwie, es macht ihn ärgerlich, dass da ein anderer König ist, dass jemand an seinem Thron rüttelt. Ja, das stinkt ihm, das ist eine Störung, was hier passiert. Interessant ist letztlich die Glaubwürdigkeit, dass da dieser neugeborene Messias ist. Ja, wenn man sagt, so ist denn das mit Gott glaubwürdig? Das war für ihn eigentlich nicht die Frage, weil wenn da Sternforscher 1300 Kilometer laufen, das war für ihn glaubwürdig genug. Aber die Frage hinter dem, ist dir das glaubwürdig mit Gott, ist sehr oft ja, passt es dir? Ja? Also kannst du damit was anfangen? Oder ist das, ja, das stimmt nicht, ist mir nicht glaubwürdig, ist das vielleicht eher eine Ausrede dafür, dass dir das nicht in dein Konzept passt. Ja, Herodes hat sich so einen Palast gebaut, er ist der Herrscher in seinem Ich-Palast, ja. Und der will natürlich, das Ich will natürlich auch der Herrscher bleiben. Und das Ich bekommt Panik, wenn da irgendwo ein neugeborener König, wenn jemand da einen Herrschaftsanspruch auf diesen Thron gibt. Ja, und das Selbstherrliche, das sind alles meine Fähigkeiten, das habe ich mir alles aufgebaut und der Herodes hat sich wirklich viel aufgebaut, er hat sehr viel Leichen hinterlassen und sehr viel Arbeit getan daran, sich richtig zu positionieren, jahrelang strategisch geplant und jetzt will er das natürlich auch genießen. Ja? Wenn jetzt Gott auf einmal zu regieren beginnt, wer sollte ich dann regieren? Gibt nur ein Entweder-Oder. Wenn dieser Gott die Herrschaft antritt, dann ist es aus. Das merkt auch dieser Herodes. Denn dieser Messias vertritt nicht deine bisherigen Interessen, ist nicht dein Laufbursche oder ja, der das nur tut, hat vielleicht nicht einfach nur deine Agenda und wird sie weiterhin verfolgen. Es wird sich was ändern. Und die Frage, die ja, dieser Herodes letztlich, was wir daran lernen können, ist, wo muss ich, wenn Gott in mein Leben kommt, wenn Gott mir nahe kommt, ja, Platz freigeben für diesen Gott? Und wenn man sich diesen Herodes noch mehr anguckt, ist die Frage, wo schadet es dir vielleicht, wo du versessen auf deinem Thron sitzt? Ja, also wir sehen, wie dieser Herodes durch die Zeit hindurch immer tyrannischer wurde, psychisch labiler, weil er immer so sehr sein Ich auf diesen Thron setzen musste und es in den Mittelpunkt rücken musste. Es hat ihm auch nicht gut getan. Am Ende zerrüttetes Leben, seine große Liebe umgebracht und so weiter. Man könnte das noch mehr ausschmücken, aber die Frage vielleicht auch, wo schadet dir das? Okay, nächste Gruppe, die der Schriftgelehrten und Hohepriester. Also, man könnte es ein bisschen verallgemeinern, nämlich Leute, die, ja, die Religiösen, also die kannst du jetzt nennen, wie du willst, sei es irgendwie die Evangelischen, die Katholischen, die Hinduistischen, die Fundamentalistischen, die Liberalen, die Akademischen, Islamischen und so weiter, aber Leute, die sehr stark in einem Konzept von Religion leben, ja, die ihr religiöses Wissen haben, die natürlich erleuchtet sind, die sehr viel wissen, die ihre Tradition haben, ja, Bibel können sie mit einem Schnaps zitieren, mit einem Schnips, kein Problem, keine lange Diskussion, mit einem Schnaps vielleicht auch noch, ja, vielleicht geht es dann besser, genau, ich meine den Schnips. Die Frage ist nur, welche Konsequenzen ziehen sie da heraus? Und das ist jetzt, das ist wirklich krass an der Geschichte, verblüffend. Die Sternforscher gehen allein in diesen Palast nach Jerusalem und sie ziehen allein nach Bethlehem weiter. Das ist ein Negativwunder, Leute. Also diese Hohepriester, die beschäftigen sich ihr Leben lang mit dieser Schrift. Die wissen, wo dieser neue Messias geboren ist. Die warten auf diesen Messias. Und die Frage ist, warum gehen sie nicht mit? Vielleicht, man könnte annehmen, ja, sie haben so Abwehrmechanismen, ja, von diesen ungläubigen Sternendeutern, ja, von denen lasse ich mir nichts sagen. Die wollen jetzt meinen Messias eher besuchen und so weiter, das kann nicht unser Messias sein, gehen wir nicht mit. Hatte schon erzählt, dass sich der jüdische Glauben besonders auch von dem Umfeld abgrenzt, hat auch seine Richtigkeit und ist auch gut, aber ich sage jetzt mal ganz allgemein, Religion in jeder Spielart, ja, kann so eine Isolierschicht werden gegenüber dem lebendigen Gott. So absurd es klingt, aber es kann dich daran hindern, zu dem Messias hinzugehen. Religion als Gehäuse, als eine Rechthaberei vielleicht. Aber nicht nur Religion, sondern, wir gehen mal noch einen Schritt weiter, vielleicht auch dein persönliches Glaubenssystem. Also all das, all deine Prämissen, all das, was dich, womit du deine Denkvoraussetzungen, die dazu führen, dass du deinen Alltag so führst, wie du ihn führst. Ja? Also was hast du für Werte? Was ist dir wichtig? Was denkt man, was der nächste Schritt sein muss und so weiter. Und da bricht Gott auf einmal rein und du bist so isoliert, du bist davon, der kann nicht an dich herantreten, du wirst nicht nach Bethlehem gehen. Also wo sind vielleicht in meinen Denkprämissen eine Isolierschicht gegenüber diesem lebendigen Gott? Das ist, was diese Gruppe, ja, was wir von dieser Gruppe vielleicht lernen können. Ja? Und jetzt zum Schluss, das ist die interessanteste Gruppe an der Geschichte, die Sternforscher. Ja? Also das ist unglaublich. Die machen da 1300 Kilometer und nicht, ja, ich glaube, sie hatten sicherlich schon Kamele, weil das waren irgendwie Bedienstete am Königshof, die haben sie bestimmt bekommen. Ziehen dann den Euphrat hoch, 2-3 Monate sind die unterwegs, ja, auf Kamelen. Also ich habe mal von jemandem gehört, der musste nach 5 Tagen auf einer Kamelreise abbrechen, weil er nicht mehr sitzen konnte. Sicherlich, auch wenn man geübt war, war das einfach sicherlich anstrengend. Gast sein, immer wieder packen, immer wieder weiterziehen, durch die Wüste ziehen, Euphrat lang. Ja, und irgendwie würde man da sagen, man muss ja nicht gleich nach Jerusalem gehen, oder? Also ja, wir wissen doch auch, aber er muss ja nicht gleich 1300 Kilometer latschen. Also wofür der Aufwand? Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat da so einen Impuls der Bequemlichkeit. Also und das, was die Leute hier machen, ist vollkommen irre und wahnsinnig. Also die übertreiben einfach total. Und man muss sagen, diese Leute sind echt absolute Abenteurer. Die haben ein Verlangen gehabt. Man nennt es in der Pädagogik die Experimentierung. Explorationsintensität. Also das, womit sie sich beschäftigen, was sie sich erschließen wollen, da haben sie unglaublich viel Kraft reingesteckt. Sie wollten unglaublich viel lernen mit aller Power. Ja, die hätten auch Boten schicken können. Ja, die hätten bestimmt da irgendwie hätten Macht genug am Königshof. Also sagen, wir schicken mal die Leute weg. Und das wäre dem König vielleicht auch ganz lieb gewesen, weil er ihr eigentliches Gehirn, die Berater, ja, die soll, wenn die jetzt mal ein paar Monate gefehlt haben, was soll er ohne die auf einmal machen? Die hat er bestimmt auch nicht gerne gehen lassen. Aber die Leute sind selber gegangen. Die haben nicht irgendwie mal jemand Abgesandte geschickt. Also, und das finde ich unglaublich faszinierend. Die große Reise beginnt, Leute. Das sind Menschen aus der Ferne. Die waren natürlich unglaublich fern. Also diese Szene, wie die auf einmal da bei Herodes im Königspalast stehen. Vielleicht kann man sich das so aus irgendwelchen Filmen vorstellen. Dann kommt noch so ein bisschen orientalische Musik dazu. Die waren also geografisch, räumlich, kulturell, religiös, die waren komplett fern. Abergläubische Sternanbeter. Und dann kommen die da in diese Krippe in Bethlehem. Völlig aus der Ferne ist für Gott kein Problem. So fern kannst du gar nicht sein. Und vollkommen andere Prämissen, und Gott spricht trotzdem zu ihnen, ja, durch diese Sternkonstellation. Sogar lässt sich so sehr auf ihre Prämissen ein, dass sozusagen die Einheimischen, nämlich die das jüdische Volk, das nicht versteht. Komplett gegen ihren Prämissen sogar spricht. Und, das ist auch sehr interessant, die Leute kommen jetzt, die wollen nicht nur einen Platz im Himmel, haben nicht nur ein Privatinteresse, sondern sie solidarisieren sich mit einer großen Menschheitshoffnung, nämlich dass dieser Herrscher der Endzeit, diese Lichtgestalt, diese messianische Gestalt aus ihrem Verständnis Frieden bringt. Und man könnte es vielleicht so sagen, die Weisen aus dem Morgenland fragen die Weisen aus dem Abendland. Wie haltet ihr es eigentlich? Ja? Welchen Einsatz ist es dir wert? Welche Neugierde? Ich finde es sehr herausfordernd. Was investierst du, um diesem Gott zu begegnen? Mich fasziniert das einfach sehr, weil ja, die sind sehr weit weg, das sind Abenteurer. Und die investieren schon mal 2 Monate. Ja? Also manchmal ist es ja schwer, mal irgendwie eine halbe Stunde sich abzuknabbern in der Woche. 2 Monate kein Problem, wahrscheinlich noch mehr Zeit, ich muss ja wieder zurück. Manchmal fällt es mir vielleicht schwer, mal einen halben Kilometer irgendwo hin, aber die 1300 Kilometer, die übertreiben es einfach komplett. Was ich damit sagen möchte und wozu ich uns für dieses Jahr einladen möchte, lasst euch diese Geschichte mit euch gehen durch das Jahr, ohne Druck aufzubauen, nichts, sondern einfach diese Faszination dieser Leute euch neu oder wieder oder auch in diesem Jahr auf diese Reise zu machen, auf diese Reise hin zu diesem Gott. Ich lade euch ein, mitzukommen. Amen.